Sie hören Schwert und Krone, Meister der Täuschung von Sabine Ebert, gelesen von Gabriele Blum. Ein Hörbuch des Argon Verlags.
Erzbischof Konrad von Magdeburg, ein Mann um die 40, jüngster Sohn aus dem angesehenen Haus derer von Querfurt, kam allein auf einem weißen Schimmel und in Rüstung. »Willkommen vor Bernburg, Höchstwürden!« rief ihm Eilika vom Turm über dem Tor entgegen, während Bogenschützen links und rechts von ihr die Waffen mit eingelegten Pfeilen hoben. »Gern würden wir euch hereinbitten und bewirten, doch uns wurde das Anrücken eines feindlichen Heeres gemeldet«, fuhr sie voller Sarkasmus fort. »Ihr werdet verstehen, dass wir jetzt alle Tore geschlossen halten müssen. Was führt euch hierher?« »Spottet nur, Gräfin, das wird euch nicht retten«, entgegnete der Erzbischof. »Noch heute wird diese Burg fallen. Ist das eine finstere Prophezeiung oder die Drohung eines Geistlichen, der sich gegen den Frieden des Königs vergeht?« fragte sie vollkommen unbeeindruckt. »Ihr seid es, die sich gegen Gottes Ordnung vergeht«, schrie der Erzbischof hinauf. »Sich als Weib in kriegerische Händel einzumischen, Truppen auszuheben und in fremdes Land einzufallen.« »Und was tut Richenza von Nordheim?« konterte Eilika genauso laut und kaum weniger empört. »Sie sammelt Truppen, um gegen meinen Sohn zu ziehen, der vom König rechtmäßig mit dem Herzogtum Sachsen belehnt wurde. Und seht euch nur an, seid ihr nicht noch schlimmer? Sich als Erzbischof in kriegerische Händel einzumischen, statt für das Wohl des Königs und des Reiches zu beten.« Der Erzbischof wusste genau, wie sehr Eilika es genoss, vom Torhaus auf ihn herabzuschauen und ihn zu verspotten. »Tretet beiseite, Weib, und lasst euren Burgkommandanten eine vernünftige Entscheidung fällen«, forderte er sie auf. Eilika schüttelte missbilligend den Kopf und erklärte genüsslich, »Ihr könnt mich weder gefangen nehmen, denn ich werde nicht herauskommen, noch könnt ihr mich mitsamt dieser Burg verbrennen. Das ließe euch weder der Papst noch der König ungestraft durchgehen.« »Ich biete euch freien Abzug«, erklärte er mit gespielter Gleichgültigkeit. »Oh, besten Dank, ich lehne ab. Was tut ihr nun?« höhnte sie und verschränkte die Arme vor der Brust. »Dann brennen wir als erstes die Vorburg und die gesamte Siedlung nieder.« Gespannt sah er hoch, ob sie einlenkte. Eilika zuckte mit den Schultern. Selbst wenn alles in Flammen stand, konnte sie die Feuersbrunst im hinteren, flussseitigen Teil des Hofes überstehen. Erzbischof Konrad drehte sich um und gab den Rittern, die ihn bis zum Graben begleitet hatten, mit dem Arm ein Zeichen. Sie wendeten, galoppierten zurück, und dann mussten Eilika und die Burgmannschaft mit ansehen, wie aus dem Heer Reiter ausschwärmten und alle Häuser jenseits des Burggrabens mit Fackeln in Brand setzten. »Bringt euch das jetzt zu Verstand, ihr törichtes Weib!« rief Konrad und wies auf die lodernde Siedlung. »So wird auch diese Burg gleich brennen. Also, kommt lieber heraus!« »Und wenn nicht?« Sie stemmte die Arme in die Hüften und beugte sich genüsslich lächelnd ein wenig vor. »Dann steckt ihr in der Zwickmühle, nicht wahr, Höchstwürden?« »Nicht so sehr wie ihr«, entgegnete er. Eilika und Bodo rührten sich nicht vom Fleck. Mehr als 100 feindliche Bogenschützen kamen zum Burggraben, dahinter folgten einige Männer mit Feuerkörben, um die Brandmasse in den spindelförmigen Spitzen der Brandpfeile zu entzünden.
»Ihr müsst jetzt hinunter«, drängte der Kommandant die Gräfin, die wortlos Kleid und Umhang raffte und die Stufen hinabstieg.
Über den Hof rannten schon Leute mit Eimern, um zu löschen. Andere füllten im Brunnen leer gewordene Gefäße. Männer rissen mit Hacken und Beilen die Wände des Backhauses ein, um ein Übergreifen der Flammen auf die Schmiede zu verhindern. Aber die Bernburg war nicht zu retten. Bald war alles, was die Burgbewohner tun konnten, sich auf der Flussseite des leeren Hofes zu sammeln und zu beten, dass es regnen würde. Von Flammen umtost und von Rauchwolken umgeben, stand die Gräfin da, wütend, grimmig und doch irgendwie zufrieden.